Das war total nett. Vielen Dank, das darf ich nicht. Brauche ich nicht. Aber Bernd, ich muss dich enttäuschen. Es geht nämlich mit Musik weiter. Und das ist der Einstieg zu unserem Thema. Die Predigt heißt, lohnt es sich für Gott zu leben?
I will follow him.
Ja, als der Titel feststand, ging mir das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen musstet ihr da jetzt durch. Wer kennt denn den Film? Hey. Ja, ich fand den witzig. Wir hatten mal einen Chor. Da waren wir noch in Hadamar im Keller. Ich glaube nicht, dass hier jemand ist. Wenn du zuschaust und du warst Teil des Chors, schreib das unbedingt in den Chat. Und ihr wisst schon, die Uli, Ulrike, yes. Du warst dabei. Weißt du noch, wir haben das Lied gesungen. I will follow him. Und wir haben es total ernst gemeint. Vom Keller bis nach Limburg in die City, oder? Also wir zwei jedenfalls, die Uli und ich. Ne? Was ihr, weiß ich jetzt nicht. Aber ich predige zu euch, damit das was wird. Ne? Genau. Lohnt es sich, für Gott zu leben? Ich fand es super, als ihr eure Bibelstellen und auch eure Beweggründe vorgelesen habt. Und ich beziehe mich jetzt mal auf die Lara, weil die Lara war ja sehr authentisch und offen, hat gesagt, hey, ich habe da richtig grundsätzliche Zweifel gehabt. Und ganz ehrlich, ich auch schon. Also das ist nicht, man wird ja nicht poliert geboren als Christ, so mit Goldglitter auf den Wängelein und dem Heiligenschein und dann wird alles gut, bis man dann mit 98 die Äuglein zumacht. So ist das nicht. Und wenn Paulus an Timotheus schreibt, kämpft den Kampf des Glaubens, dann wissen wir schon, dass es was braucht, um die Entscheidung zu treffen und um diese Entscheidung, I will follow him, immer wieder neu zu treffen. Ich treffe die immer wieder neu in meinem Leben und du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, auch. Wir kommen immer an Kreuzungen, wir haben immer die Wahl zwischen Gottes Weg und unseren eigenen Gedanken. Wir haben die Wahl zwischen Angst und Vertrauen zum Beispiel. Da wird ja jetzt viel drüber gepredigt. Das ist auch, finde ich, auch gut und richtig. Manchmal habe ich das Gefühl, bei den Pops, ich wiederhole mich immer. Der Titel ist immer anders, aber ich sage einfach immer nur, Leute, haltet durch, vertraut dem Herrn, macht keinen Mist. Seid hoffnungsvoll, es wird gut. Gott hat einen Ausweg. Was auch immer für dich persönlich diese Zeit gerade an Herausforderungen bringt. Vielleicht hat es ja gar nichts mit dem verrückten Virus zu tun. Ja. Heute Morgen habe ich gedacht, oh, ich gucke mir die Predigt nochmal an. Schadet ja nichts, wenn man da nochmal reinguckt, auch wenn das eine Geburt war, die ist so ein Prozess, wenn du so ein Konzept entwickelst, so ein bisschen. Und heute Morgen hatte ich einen ganz krassen Gedanken. Ich habe gedacht, die Frage, lohnt es sich für Gott zu leben, ist aus der Perspektive der Ewigkeit ungefähr genauso intelligent wie die Frage, sollten wir wirklich Sauerstoff atmen? Sollten wir in mehr oder weniger großen Abständen Nahrungsmittel zu uns nehmen? Sollten wir schlafen? Eins meiner Kinder sagt immer, Schlaf wird überbewertet. Ich weiß, man kann feiern und früh aufstehen und solche Sachen geht besonders gut in der Jugendzeit. Später, also irgendwann konnte ich mir das Konzept, wir machen die Nacht durch, nicht mehr als attraktiv erklären. Ich habe immer gedacht, ich bin dann nur fertig. Also das ist dann halt, wenn Max Giesinger 20 Jahre weiter ist oder so, ne, oder wir alle. Eigentlich ist es eine bescheuerte Frage. Aus der Perspektive der Ewigkeit, aus der Perspektive der Wahrheit. Habt ihr Wallbergs das eben mit der Wahrheit? Gottes Wort ist die Wahrheit, hat der Frank gesagt. Es war super, was du gesagt hast übrigens. Hat mich sehr bewegt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Das ist das, was du deinem Sohn mitgegeben hast. Und wenn das wirklich die Wahrheit ist, ihr merkt vielleicht gerade, wenn ihr die letzten Gottesdienste besucht habt, ich komme wieder zu freiwillig nach Nordkorea, wirklich? Willst du dir das geben? Willst du dir das geben und den anderen Weg gehen? Und warum tun Menschen das? Eigentlich tun Menschen das nicht, weil sie schlechter sind, nicht, weil sie irgendwelche Vorherbestimmungen haben, kriminell oder gottlos zu leben, sondern Menschen tun das eigentlich nur aus einem Grund, dass sie Gott nicht wirklich kennen, dass sie nicht wissen, wie Gott wirklich ist, dass sie Lügen über Gott glauben. In der Lobpreiszeit habt ihr das Lied gesungen, Good, Good Father. Das passt auch super. Und das ist nicht der Gott, der viel gepredigt wird so oder geglaubt wird. Wir haben ja jetzt in dem Video so einen katholischen, ne, da saß der Papst mit seinem Häubchen. Und es gibt ja so viele verschiedene Prägungen kirchlicher Art, religiöser, christlicher Traditionen, die uns andere Dinge sagen. Allein wenn wir uns mit dem Thema Heilung oder Krankheit beschäftigen. Naja, der Herr hat mir den Krebs geschickt, sagen die einen, damit ich nicht so lebe wie ein wilde Wutz. Und wir sagen, so ist Gott überhaupt nicht. Gott will, dass niemand Krebs hat. Es gab vor dem Sündenfall keine Krankheit. Es gibt in der Ewigkeit keinen Schmerz, keine Krankheit. Es gibt nur Glück und Wohlbefinden und keine Tränen mehr. Alleine das. Es hat mich total geflasht, als der Bernd am Anfang diesen Eindruck weitergegeben hat für diese junge Frau. Gott hat deine Tränen gesehen und so. Das hat mich total berührt. Wie sieht das aus, dieses Leben für Gott? Müssen wir ins Kloster, wie die da in dem Film? Ist das Leben dann so richtig bescheiden und freudlos? Oder dürfen wir ab und zu im Klavier mal mit der linken Hand den Bass spielen, mal kurz rumrocken und dann wieder Askese leben? Was ist das Leben mit Gott? Macht das Spaß? Ist das doof? Gibt's Gott? Und wenn ja, will ich mit ihm leben? Das sind ja so die großen Fragen. Mein erster Punkt, ich fasse mich kurz, die zwei Pläne. Gott hat einen Plan und der Teufel hat einen Plan. Ja, ich glaube an den Teufel. Ja, ich habe Abitur und ich habe auch schon mal ein bisschen studiert. Das ist auch Wahrheit, die uns das Wort Gottes bringt. Es gibt jemanden, der dich hasst, der dich zutiefst hasst, der dir aber so coole Werbespots schickt und sich so gut verkauft als Engel des Lichts, dass du vielleicht denkst, das ist der Weg. Jetzt fliegt gerade Glitzer von meinem Oberteil weg. Okay, Special Effect. Hat keiner gesehen außer mir. Dinge sind attraktiv, die dich viel, viel kosten. Johannes 10, Vers 10, da sagt die Bibel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Da gibt's den, der dich hasst, der dich beklaut, der dich vernichten, der dich umbringen will. Die kleine Stimme, die dich zum Aufgeben entmutigt. Und da gibt's den, der dich segnen, der dich lieben, der dich nach Hause holen will. Es gibt in Lukas 12 die Geschichte vom reichen Narren. Und die Frage am Ende des Lebens ist, wer ist der Idiot? Der, der an Gott glaubt oder der, der ihn abgelehnt hat? Wer ist der, der am Ende Recht gehabt hat? Sind es die Leute, die Jesus nachfolgen, oder sind es die, die nach Glück streben, wie es seit Jahrtausenden Menschen tun, die es ohne Gott versuchen? Sex, Geld, Macht, Fun, Party, nur an heute denken. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die sich für oder gegen Gott entschieden haben. Du musst die Fehler nicht wiederholen. Du hast es schwarz auf weiß und du kannst die Resultate von Entscheidungen sehen. Gott leiht uns die Erde, während wir auf ihr leben. Sie war Gottes Eigentum, bevor du hier ankamst, und nach deinem Tod wird er sie jemand anderem leihen. Du hast nur dieses eine Leben auszugeben. Und wenn du dich wirklich entscheidest, I will follow him, zur Ehre Gottes zu leben, wird das Folgen haben für alles in deinem Leben. Für deine Prioritäten, deinen Terminkalender, deine Beziehungen, für alles. Das Lied mit der Reise hat mich auch bewegt. Der Bernd hat es mir heute Morgen geschickt. Ich habe es mir ein paar Mal angehört. Und mich bewegen zurzeit eine ganze Menge Schicksale aus meinem privaten Umfeld, so im Umfeld meiner Kinder. Und wenn deine Kinder erwachsen werden, was wünschst du dir? Also ich wünsche mir, und ihr habt das alle auch bekundet bei euren Gebeten für eure Kinder, dass sie den Weg mit Gott gehen, dass sie erfolgreich sind, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie was reißen, dass sie was rocken, dass sie den Glauben nicht loslassen und ja, diesen Weg gehen. Und dann kriege ich die Geschichten mit von jungen Männern und Frauen, die heute erwachsen sind, die mit meinen Kindern zum Beispiel im Kindergarten waren. Und dann heule ich, weil der eine dealt heute. Er konsumiert und er verkauft Drogen. Und er war bei mir zu Hause, als er 4 Jahre alt war, und hat mit meinem Sohn gespielt. Woanders geht die Familie kaputt, die Eltern trennen sich, da lassen sich Leute scheiden, da sterben Leute. Da gehen Dinge zu Bruch, da sind Beziehungen zu Eltern kaputt. Da werden Entscheidungen getroffen, die richtig, richtig viel kosten. Und ich merke, wie ich immer häufiger am Heulen bin, wenn ich an diese Menschen denke, die Geschichten höre und mir so sehr wünsche, dass sie verstehen, dass der andere Weg, der Weg mit Gott, der beste ist. Der zweite Gedanke, du hast die Wahl. Nächstes Jahr haben wir, glaube ich, Wahlen. Stimmt das? Bundestagswahl nächstes Jahr? Und ich weiß nicht, wie ihr euch vorbereitet, wenn wir gläubig sind. Wir beten wahrscheinlich, sagen, Herr, was willst du? Und wo ist die Richtung? Und was ist gut für unser Land? Und wo sind deine Werte? Gibt es überhaupt eine Partei, wo die noch präsent sind? Oder all die Fragen, die man sich stellt. Und auch hier, bei den zwei Wegen, der gute Hirte oder der Dieb, du hast die Wahl. Hast du das Parteiprogramm aufmerksam gelesen? Das von Jesus und das vom Feind. Die Lüge und die Wahrheit. Das Wichtigste für dich und für mich ist, was denken wir über Gott? Was wir zutiefst über Gott denken, was wir über ihn glauben, lässt uns handeln, lässt uns die Richtung unseres Lebens festlegen. Der Bernd sagt, ich war ungefähr so alt wie ihr, als ich meine ersten Predigten gehalten habe. Das stimmt. Und meine Mutter, seit der Papa tot ist, räumt die zu Hause immer mehr Ecken aus. Und Mama, wenn du das hier siehst, das war total cool. Die Mama hat mir kürzlich 2 DIN A4 Blöcke gegeben. Er hat gesagt, die waren von dir. Soll ich die wegschmeißen oder willst du sie haben? Und ich habe gesagt, gib mal her, mal gucken. Ist es Mathe oder Englisch? Hätte ich es wahrscheinlich gesagt, das kann ich jetzt locker drauf verzichten. Aber da sind ein paar Andachten von mir drauf, von 1989. Und eine Liste all der Behörden, bei denen ich mich damals beworben habe und den Stand. Ne? Also ich hatte mich ja für einen sicheren Job entschieden. Ihr merkt, heute habe ich den sichersten Job. ja. Für die Beamtenlaufbahn und habe dann verschiedene Behörden mir ausgeguckt. Und das ist alles in diesen Blöcken. Das ist total witzig. Das ist wie so eine, wie nennt man das? Es gibt Filme, da machen die so eine Kapsel voll, so eine Zeitkapsel mit irgendwelchen Sachen oder Briefen in der Schule. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Und dann verbuddeln die das und 30 Jahre später graben die das aus. So ging mir das, als meine Mutter mir die 2 Blöcke da in die Hand gedrückt hat. Und ich fange an, die zu lesen. Vielleicht mache ich demnächst mal eine Predigt da draußen. Sage ich, hey, das hat ein 15-jähriges Mädchen geschrieben. Ist die gut oder nicht? Also das ist schon ein bisschen crazy. Gott hat Antworten. Gott hat alle Antworten. Was ich an unserer Zeit mit Corona gerade so absurd finde, ist, dass in Bezug auf diesen Virus und die vielen Konsequenzen, die das für dein und mein Leben hat, alle auf der Suche nach der Wahrheit sind. Alle möchten wissen, was ist nun richtig? Hat die Hitze des Sommers es zum Verdampfen gebracht? Nein. Es wird schon wieder kalt und wir sind immer noch damit beschäftigt. Wird es nun so oder so übertragen? Gibt es einen Impfstoff? Wer hat recht? Jeder will wissen, stimmt die Meinung von Spezialist Y mit der Realität überein, weil das ist Wahrheit. Wenn eine Aussage mit der Wirklichkeit übereinstimmt, das ist irgendwie Wahrheit. Und alle suchen sie verzweifelt danach, weil jeder keinen Bock mehr hat auf diese ganzen Regeln und Restriktionen und endlich wieder, wir wollen unser Leben wieder zurückhaben. Also mir geht's manchmal so, ich kriege manchmal einen Wutanfall und dann segne ich wieder die Regierung und ich bete gegen Corona und sage, ich schaff das, schall das durch und ich kann die alle nicht umarmen und das kotzt mich an. Entschuldigung. Wo war ich eigentlich? Genau, alle suchen die Wahrheit. Aber wenn es dann um die wichtigste Frage eines Menschenlebens geht, ist plötzlich alles relativ. Alle haben Recht und alle haben den gleichen Gott. Obwohl die Widersprüche zu den Wegen in den Himmel gar nicht größer sein könnten. Ich weiß nicht, haben die alle ihren Verstand irgendwo geparkt? Also ich meine, das ist mal ganz logisch gedacht. Entweder ich kann durch Werke in den Himmel kommen und dann warten 72 Jungfrauen auf mich, die würde ich gar nicht wollen nebenbei. Entschuldigung, darf man Witz? Also ich mache das jetzt mal einfach. Ich weiß nicht, ob unser Video jetzt gesperrt wird dann irgendwann. Aber und ich mag den Gott viel lieber, der alles für mich getan hat, als die Religion, die zu mir sagt, du musst. Ich habe einen tollen Satz gelesen, steht gar nicht in meinem Skript, aber den muss ich euch jetzt noch sagen an der Stelle. Da schrieb jemand, die Menschen kommen nicht in die Hölle wegen der Sünde. Die Sünde ist nicht das Problem. Oh, Ketzerei, Ehelehre im Christuszentrum, jetzt ist die Iris auch abgedreht, das war zu lange mit Corona, die war zu lange allein in ihrer Küche und hat im Internet recherchiert. nee, hör mir zu Ende zu. Die Sünde ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Leute die Bezahlung für ihre Sünde nicht akzeptieren. Das fand ich so gut, das ist so wahr. Es ist eigentlich so einfach. Gott, Jesus ist da durch. Du hast da neulich dieses Lied mit dem Gedicht von der Maria Prean. Ich weiß gar nicht mehr, du gingst weiter, so hieß das. Genau, was Jesus ertragen hat für dich und mich. Wie brutal, nicht nur körperlich. Mel Gibson hat es versucht, es darzustellen, sondern diese Trennung. Die Bibel sagt ja, hey, wenn der Körper krank ist und du hast noch Hoffnung in deiner Seele, das geht noch. Aber wenn die Seele krank ist, wer kann deinen Körper noch retten? Wir wissen, dass sich das da drauf niederschlägt. Und ja, was ist Wahrheit, hat Pilatus schon gefragt und sich die Hände gewaschen ohne Ende, wie wir. Ein Prediger sagte mal, fand ich auch witzig, er sagte, wenn ich Jesus gewesen wäre nach der Auferstehung, ich wäre nicht bei den Frauen am Grab zuerst aufgetaucht. Ich wäre zu Pilatus gegangen und gesagt, und, wäschst du dir noch die Hände? Was ist Wahrheit? Willst du es wissen? Wir wissen nicht aus der Bibel, was aus Pilatus wurde. Die Geschichtsschreiber sagen, er hat Selbstmord begangen. Seine Frau hatte offensichtlich eine Gottesbegegnung in der Nacht im Traum. Was ist Wahrheit? Und das Dramatische ist, wenn wir die Bezahlung für unsere Sünde nicht akzeptieren, wer bezahlt dann? Wir. Und das ist das Problem. Unser Konto ist nicht gedeckt. Wir haben keinen Gegenwert für diese Schuld. Es gibt nichts, was wir anzubieten haben. Wir sind verloren. Rettungslos verloren ohne Jesus. Jesus ist die Antwort. Was ist Wahrheit, hat Pilatus gefragt, sich die Hände gewaschen und auf die Mehrheit gehört, die keinen Bock auf Gott in Menschengestalt hat. Auf wen hörst du? Der Stolz sagt uns, wir wissen Bescheid. Die Bibel kenne ich. Mein Lateinlehrer, der war irgendwie Philologe. Ich wusste, damals gab es noch keinen Google. Ich wusste gar nicht, ich habe das mal so in seinem Briefcase da gesehen. Und der war so schlau und der hat mich, das erinnert mich an ein Gespräch von heute Morgen, der hat mich mit seiner Kompetenz so beeindruckt, aber der hat immer vom zweiten Galaterbrief gesprochen. Und ich habe gedacht, Herr K. Punkt, den gibt's nicht. Ich weiß nicht, warum ich nie gesagt habe, übrigens, den gibt's gar nicht. Haben Sie schon mal die Bibel so richtig, haben Sie schon mal reingeguckt? So, es gibt 2 Korintherbriefe, 3 Johannesbriefe, aber Galater, just one. Der Stolz sagt dir, du weißt Bescheid, während du in die falsche Richtung läufst. Das ist die Tragik. Die Bibel ist ein geheimnisvolles Buch. Sie wurde von einem geistlichen Wesen geschrieben für geistliche Wesen. Viele haben vielleicht den Versuch unternommen, sie zu lesen. Aber je nachdem, wie dick die Wände sind in unserem Herz, die Lügen, die wir glauben, der Stolz, der uns blockiert, finden wir Gott nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht's gerade so, je länger ich die Bibel lese und je mehr ich sie studiere, desto bewusster wird mir, wie ahnungslos ich bin, wie dumm ich bin, wie wenig ich weiß und wie viele meiner Vorurteile immer noch da sind, die mich von tiefen Wahrheiten und Offenbarungen über Gottes Herz fernhalten. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Das Buch Hosea. Altes Testament, einer der sogenannten kleinen Propheten, nicht weil der unter 1,60 war, sondern weil das Buch kurz ist. Also das ging wirklich um die Quantität der Message, die in der Bibel gelandet ist. Und jedes Jahr, also meistens lese ich so Jahresbibelpläne verschiedener Art, habe auch schon andere Dinge gemacht, aber das ist so meistens mein Ding gewesen, die letzten 30 Jahre oder 32. Oh Gott, wann bin ich alt, aber... Und immer wenn Hosea kam oder halt, also meine absolute Antibibelstelle ist da ein Buch der Richter, wo die Frau da zerstückelt wird. Also das ist, ne, wo der Mann sie mitnimmt und dann diesen Vergewaltigern, also, oh, das ist das, da kriege ich so einen Hals, gerade als Frau, da denke ich, wie kann man nur, hallo. Egal, da will ich mich jetzt nicht drin verlieren. Und beim Buch Hosea habe ich immer gedacht, Gott, warum musste der Mann eine Prostituierte heiraten? Wie eklig ist das denn? Ich meine, die meisten Leute, auch die, die sich nach 3 oder nach 13 Jahren scheiden lassen, haben nicht in der Kirche gestanden und gesagt, wir sind jetzt Lebensabschnittspartner, mal gucken, wie lange es dauert. Vielleicht bis die Kinder groß sind und dann können wir uns der guten Gewissens verabschieden und sind endlich frei. Das machen die meisten Leute nicht, habe ich festgestellt. Auch die, die nicht so richtig mit Gott unterwegs sind. Die wollen es eigentlich gut machen. Die sehen sich nach Glück, nach etwas, was von Dauer ist, nach einer Ehe, die hält. Aber wenn ich jemand heirate, egal jetzt wie rum, der sich prostituiert, sofort war mir ein Beratungsgespräch vor Augen, wo wir diese Situation live vor uns hatten, der Bernd und ich. Die waren nicht gläubig, die beiden, hatten Eheprobleme und die Frau hat sich regelmäßig prostituiert, eine ganz normale Frau. Nicht weit weg von hier, in der Großstadt weiter weg war ihre Arbeitsstelle. Und ihr Motiv war Angst. Angst vor wirtschaftlichem Ruin. für die Kinder und für das Einfamilienhaus. Und der Mann ist am Rad gedreht und ihr ging es eigentlich auch nicht gut. Das hat mich zutiefst erschüttert, diese Begegnung. Und wie ihr merkt, das ist schon lange, einige Jahre her, habe ich es bis heute nicht vergessen können. Wie fühlt sich das an? Wie unrein, selbst für die Leute, die jetzt gar nicht so hier mit Bibel und Sex gehört nur in die Ehe und wie wir unterwegs sind, selbst für einen normalen Menschen ist das schwer zu ertragen. Warum, Gott, muss der Hosea eine Prostituierte heiraten? Ich habe verstanden, das habe ich schon früh verstanden, dass es Gott darum ging, zu zeigen, wie es ihm mit Israel geht. Wie sich das anfühlt, wenn der, den du so sehr liebst, dich verrät, betrügt, mit einem anderen intim wird, wie schmerzhaft es ist und wie Gott leidet, weil Menschen, für die er alles gibt, ihn so behandeln. Das habe ich verstanden. Aber als ich jetzt das Buch Hosea gelesen habe und habe es zu Ende gelesen, sind mir einige Bibelverse aufgefallen, die habe ich in meinem Leben noch niemals so gelesen. Und unabhängig von der Situation, an der man sich festbeißen kann, so wie ich, es gibt Dinge, die drücken deine Knöpfe, die provozieren dich. Also bei mir gibt's die, bei dir vielleicht auch. Und dann laufe ich Gefahr, dass ich nicht merke, was da so noch steht und was Gott mir versucht zu sagen. Und am Ende von Hosea, da ist es, wie wenn Gott träumt. Vielleicht geht's euch Konfirmandeneltern so ein Stück weit so. Es kam in euren Gebeten auch rüber. Wenn Gott träumt von der Zukunft seiner Kinder. Was für einen gläubigen Ehepartner gebetet, Frank zum Beispiel. Wir träumen, wir haben Vorstellungen, wir haben Pläne. Wir wissen, wir dürfen sie ihnen nicht aufdrücken. Wir müssen ihre Entscheidung selbst treffen. Aber das elterliche Herz, das hat diese Gedanken. Alle guten Eltern haben diese Gedanken und wünschen sich das. Und ich möchte dir nur einen Vers teilen, weil es nicht sonst in den Rest der Predigt passt. Hosea 14,6. Da sagt Gott, ich will für Israel sein, wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon. Das ist romantisch. Das ist Liebespoesie. Ich will für dich sein wie der Tau. Du sollst von mir beziehen, was du brauchst, um zu blühen in deinem Leben. Das finde ich traumhaft schön. Und da war noch mehr, aber das möchte ich aus Zeitgründen. Könnt ihr ja nachlesen, ihr wisst ja, wo es in der Bibel zu finden ist. Gott abzulehnen bedeutet, sich selbst abzulehnen, weil wir Menschen unsere tiefsten Probleme nicht selber lösen können. Wir können weder unsere Sünden uns vergeben, noch unsere schädlichen Verhaltensmuster uns selber so leicht abgewöhnen. Und wenn wir uns einen Blick erlauben in die Weite, offenes Land und über unsere Erde hinaus, es gibt 15 Konstanten, habe ich nachgelesen. Die Schwerkraftkonstante und weitere Konstanten, nämlich zum Beispiel die der starken und schwachen nuklearen Kraft, die präzise Werte haben müssen, damit es uns geben konnte. Wenn auch nur eine dieser Konstanten um ein Millionstel oder in manchen Fällen um ein Millionstel von diesem Wert abweichen würde, hätte das Universum nicht den Punkt erreicht, an dem wir heute stehen. Die Materie hätte sich nicht verdichten können, es gäbe keine Galaxien, Sterne, Planeten oder Menschen. Manche Forscher sagen, dass es gerade so sei, als ob ein Ingenieur eine hochkomplizierte Maschine bei allen möglichen Messwerten auf extrem enge Toleranzen einstellen müsse. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass dies durch Zufall geschehen sein kann. Stephen Hawking, der jetzt nicht für seine christliche Lebensweise und Weltbild bekannt war, kommentierte das so. Die Wetten gegen ein Universum wie das unsere, das aus einem Urknall entsteht, stehen haushoch gegen uns. Ich denke, es gibt eindeutig, ist jetzt nett ausgedrückt, religiöse Implikationen. Anderswo schreibt er, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt eines Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Dann gibt's andere Leute, zum Beispiel Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn, der sagt dann, ja, es könnte ja Billionen von Universum geben. Und dann war halt zufällig doch eins dabei, was gepasst hat. Und dann gibt's einen Mann namens Alvin Plantinga, der sagt, das zu glauben ist in etwa so, wie wenn jemand in ein und derselben Partie Poker 20 Mal hintereinander zu Spielbeginn 4 Asse auf der Hand hat. Seine Mitspieler ziehen wahrscheinlich dann den Revolver. Der Typ sagt dann langsam, Jungs, ich weiß, das sieht verdächtig aus. Aber was wäre, wenn es eine unendliche Zahl von Universen gibt, und zwar so, dass jedes für eine mögliche Abfolge von Kartenblättern steht? Wir befinden uns halt in einer Welt, wo ich mir jedes Mal 4 Asse austeile, ohne zu schummeln. Die Mitspieler werden wahrscheinlich nicht überzeugt sein. Rein theoretisch ist es möglich. Aber kein vernünftiger Mensch würde davon ausgehen, dass das ohne Schummelei möglich ist. Zeit ist fortgeschritten. Ich mache einen Sprung und spare euch ein Gedicht. Und schließe mit einem Zitat und einem Aufruf zu einem Gebet. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt 2 Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. I will follow him. Ich will dir nachfolgen. Und die, zu denen Gott sagt, dann mach doch, was du willst. Zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Das gefährlichste Wort des Lebens heißt morgen. Morgen fange ich damit an. Morgen entscheide ich mich für Gott. Wenn ich mich ausgetobt habe, kann ich immer noch Ja zu Jesus sagen. Wer sagt, dass du das erlebst? Hast du schon mal die Zeitung gelesen? 18-Jähriger fährt gegen Baum oder so. Oder 13-Jährige stirbt an Leukämie. Wir haben kein Versprechen für die 70, 80 oder mehr. Egal. Mir fallen jetzt ganz viele Beispiele ein. Ihr kennt eigene. Morgen ist die verriegelte und verrammelte Tür, die Menschen außerhalb des Himmels lässt. Gott sagt, wir haben nur wenig Zeit und wir wissen nicht, wann diese Welt aufhört zu bestehen, aber das Ende von deiner oder meiner Welt kann schneller sein, als wir denken. Und in der Ewigkeit zählt nur das eine. Hast du ihm geglaubt und hast du für ihn gelebt? Das ist die Frage. Und ich möchte dir zurufen, eigentlich möchte ich dir zuschreien. Es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Eigentlich ist alles andere keine Option. Für mich ist es so, als würdest du sagen, ich atme Methan statt Sauerstoff. Geht vielleicht kurz gut, habe ich jetzt nicht nachstudiert. Aber der Weg des Lebens hat einen Namen und er heißt Jesus Christus. Und ich lade uns hier im Saal und dich zu Hause ein, ein Gebet zu beten, das dich connectet mit diesem Jesus, indem du zugibst, dass du ihn brauchst und ihm sagst, dass du ihn willst. Und vielleicht, wenn du es romantisch magst, ihm auch sagst, du darfst der Tau sein für mich, damit ich blühen kann. Sprech mir doch folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Lebensschuld. Reinige mich und mach mich zu deinem Kind, Vater Gott. Jesus, ich will dir folgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du das erste Mal getan hast und Unterstützung möchtest für deinen Weg mit Gott, kannst du sie von uns bekommen. Es ist deine Entscheidung. Und was du davon nimmst, ist immer deine Entscheidung. Schreib doch eine Mail an unseren Pastor, an den Bernd, pastor@cclm.de, und wir beantworten dir auch gerne Fragen für deinen Weg mit Gott. Lies in der Bibel, find in diesem scheinbar alten Buch viele, viele Geheimnisse, die Gott nur für einen da versteckt hat, nämlich für dich. Ich wünsche euch Gottes Segen und danke euch von Herzen fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.